Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Gott ist unter uns. Unser Format, in dem wir uns mit religiösen Texten beschäftigen. Diesmal das Buch Tobit aus der Bibel. Ja, den Text habe ich rausgesucht. Also ich lese ja schon ein bisschen länger in der Bibel rum. Das ist eher so ein Langzeitprojekt bei mir. Und diese Geschichte ist einigermaßen kurz und die hat mir auch recht gut gefallen. Also habe ich mir gedacht, können wir vielleicht mal im Podcast bereden. Deswegen frage ich jetzt vielleicht dich da auch mal, um mal zu fragen, wie du zu dem Text stehst. Also was ist deine Beziehung mit der Bibel generell oder mit dem Text vielleicht?
Also du hast ja gesagt, dass du die Bibel liest, weil es eines der bekanntesten und wichtigsten Werke der Literatur an sich ist oder der Geschichte auch.
Man sagt auch so, das meistverkaufte Buch.
Ja, oder meistgedruckte Buch sogar, glaube ich. Und deswegen, ich bin eigentlich immer interessiert, wenn du sagst, hier, dieses Buch aus der Bibel ist eigentlich ganz interessant. Und deswegen dachte ich mir, hey, ich bin mal richtig offen. Aber ich dachte mir, als ich den Text gelesen habe, da ist schon sehr viel Gelaber dabei. Oh. Wo jetzt nicht so viel passiert tatsächlich, meiner Meinung nach. Ja. Aber an sich finde ich die Geschichte ganz interessant. Aber du hast ja, kennst ja auch ein bisschen mehr die Bibel und du hast wahrscheinlich auch einen anderen Blick auf das Buch hier. Was ist so, was denkst du von dem Text? Was ist dein Vorgeschmack?
Mein Vorgeschmack ist schutzengelsgleich.
Okay, bin ich gespannt, was das heißt so im Laufe des Textes.
Genau, aber vielleicht nochmal zur Einordnung, ein paar Hintergründe. Also der Text, haben wir schon gesagt, steht in der Bibel, aber dort im Alten Testament und der hat dort eine Sonderstellung, wenn man so will. Und zwar, weil das ein Buch ist, der nicht Teil des jüdischen Kanon ist.
Ah, okay.
Also,
gibt es dafür einen Grund?
Komme ich gleich. Viele andere Bücher im Alten Testament sind entweder in der Tora, wenn es die fünf Bücher Moses sind, oder im Tanach dann, also im Geschichtswerk des jüdischen Volkes, wenn man das so zusammenfassen kann, mit inkludiert. Dieses Buch nicht. Und zwar liegt es daran, also das ist in der hellenistischen Zeit entstanden.
Ah, und also in der Griechenzeit heißt es doch Hellenist,
genau,
oder?
Genau. Also so spätes, drittes, frühes, zweites Jahrhundert vor Christus. Und das vermutlich auch die Entstehungszeit von diesem Buch.
Ah.
Und der Text wurde in dieser Zeit mit ins Griechische übersetzt und ist deswegen dann über diese griechische Übersetzung mit in das römisch-katholische und auch in den orthodoxen Kirchen immer mit aufgenommen worden und mitgeschwungen. Hat außerhalb von dieser Übersetzung in jüdischen Geschichte allerdings nicht die Bedeutung bekommen, die wir jetzt hier haben. Also dadurch, dass es mit übersetzt wurde, ist es da immer noch mitgeschwappt und hier war es halt einfach ein Text von vielen Texten, der dann aber
ein bisschen untergegangen ist. Aber es ist ja immer noch ein jüdischer Text, weil das ist ja so ein Text, der den Juden helfen soll in der Diaspora. Also das ist kein geschichtlicher Text sozusagen. Also ich glaube, die Bücher Mose kann man schon ein bisschen mehr an, so, da gab es wirklich eine Person, die Mose hieß und so. Also, aber hier, das ist wirklich ich will nicht sagen fiktionaler Text, aber es soll ja eher so darstellen, wie sich ein guter Jude in einer Umgebung, wo es nicht viele Juden gibt, vielleicht ein Herrscher, der ein bisschen willkürlich ist, wie sie sich da verhalten sollen.
Ich gebe dafür vielleicht einfach nochmal eine Einordnung in der Bibel selber. Also, wir haben ja die fünf Bücher Moses, also im Jüdischen die Tora, wo so ein bisschen die Vorgeschichte des Volkes Israels und dann der Auszug aus Ägypten und die Bekanntgabe der jüdischen Gesetze, nach denen man da leben soll, aufgeschrieben wurde. Und dann haben wir die Bücher der Geschichte des Volkes Israel, also die Gründung des und Zerstörung und Wiederaufbau des historischen Israels, beziehungsweise des historischen Judas. Judas?
Nee, Judäa.
Judäa, genau. Ja, danke. Und daran anschließen sich dann auch noch so ein paar Bücher, die zu denen auch das Buch Tobit gehört, die, wie du gerade schon gesagt hast, den verstreut lebenden Juden als oder Angehörigen des jüdischen Volkes und Jüdinnen, die noch an ihren Traditionen festhalten oder vielleicht damit hadern, aber eben keinen Staat mehr an sich haben, weil er zerstört wurde.
Das ist der Davidische Reich, oder? Das ist ja das zerstört worden und danach beginnt die Diaspora
der
Juden. Genau. Und ist bis heute hält ja noch.
Also es gab zwischendurch mal einen Wiederaufbau vom Tempel und sowas, aber
an sich schon. Gut.
Ja,
dann haben wir die Vorspeise aufgegessen, oder?
Haben wir das ungefähr eingeordnet. Hoffen, man kann sich das jetzt vorstellen und würde sagen, damit können wir zum Hauptgericht übergehen, oder?
Perfekt.
Guten Appetit. Erstmal zum Titel vielleicht. Das Buch ist benannt nach dem Protagonisten des Textes, wobei der auch nur halber Protagonist ist.
Ja, ja, stimmt. Also es gibt zwei eigentlich. Also Tobit heißt der eine. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, wenn das Buch Tobit heißt.
Ja.
Und dann ist die Person heißt auch Tobit. Ich meine, das passt schon zusammen, aber irgendwie finde ich da, ach, da heißt jemand Tobit. Das ist nicht nur ein Name. Vor allem, ich meine, Tobit ist ein Name, aber ja, den kannte ich vorher nicht. Der nächste Name, sein Sohn, Tobias, schon eher. Kann es vielleicht irgendwie sein, dass es zusammenhängt? Tobit, Tobias? Vielleicht?
Ja, also im Lateinischen sind das beides auch, ich glaube, Tobiae oder irgendwie sowas.
Mhm.
Und deswegen heißt das Buch im Lateinischen auch die zwei Tobiasse.
Ah, okay. Ja. Also das ist interessant. Und das ist hier nicht das Buch der zwei Tobiasse heißt. Das ist ja auch...
Weil es aus dem Griechischen übersetzt ist.
Ah, okay.
Interessant. Und du hast ja gerade gesagt, das findest du irgendwie komisch, dass das Buch so heißt wie in der...
Wie der Protagonist.
Der Protagonist, genau. Danke. Das ist in der Bibel oftmals so, dass irgendwie ein Name, beispielsweise der Prophet Samuel oder Josua, der da die Leute ins gelobte Land führt, oder Judith, das ist nach dem
Protagonisten. Ist nicht das nächste irgendwie Judith oder Esther? Das sind ja auch,
Judith,
das sind wahrscheinlich auch die Protagonisten von dem
Buch. Genau, also es ist nach Nehemia und vor. Wir benutzen die Einheitsübersetzung, sollte man dazu sagen.
Ja.
Genau. Und damit können wir eigentlich schon der Einleitung soweit anstimmen.
Ja, also in der Einheitsübersetzung ist dann auch noch ein bisschen so zum Einordnen, das, was wir vorher gemacht haben im Vorgespräch. Und jetzt fängt es eben mit der Einleitung an, in der ein bisschen was zu der Abstammung von Tobit erzählt wurde oder erzählt wird.
Genau. Ja, da werden ein paar Namen aufgezählt.
Die sind jetzt eigentlich nicht so wichtig.
Also das passiert oftmals in der Bibel, dass die Abstammung erstmal geklärt wird. Das kommt dann später auch öfter noch im Text vor, dass es eine große Bedeutung hat.
Das wird immer so auch so possessiv genannt. Das ist, dass eine Person nicht die Person an sich ist, sondern das ist der Sohn, der Vater von irgendwas. Meistens der Sohn oder der Bruder, was ich immer interessant finde, weil jeder ist eigentlich seine eigene Person. Man muss nicht eine andere Person dazu nehmen. So, kenne ich dann die andere Person? Wer ist denn das? Das finde ich ein bisschen, also klar, das ist einfach so, wie man es gemacht hat, aber ich finde es trotzdem ein bisschen ungewöhnlich aus der heutigen Sicht.
Was aber wichtig ist jetzt in diesem kleinen Einleitungstext hier, ist, dass wir in der Geschichte oder zu dem Zeitpunkt, wo diese Geschichte spielen soll, in der Zeit des Königs Salamanassa sind und Tobit als Gefangener nach Tisbe versteppt wurde.
Und es sind nach Syrien, das ist nicht in Israel, aber das, ich glaube, das reicht jetzt erstmal für die geografische Einordnung. Aber es ist auf jeden Fall nicht so die niceste Umgebung, auf jeden Fall ein bisschen willkürlicher Herrscher, aber das wird dann später auch noch ein bisschen schlimmer. Erzähl ja dann erst, was mit dem Zehnt passiert, was er da macht, oder?
Mit dem was?
Mit dem Zehnt, mit seinem, was er da hat.
Ja, also da sind wir dann schon im zweiten Absatz, der die Überschrift die Anfechtung und Not Tobits trägt. Und dort wird erstmal erzählt, dass dann willst du mit dem Zehnt drauf hinaus. Also erstmal, damit ich erzähle, was schon mal ungewöhnlich ist.
Stimmt, das ist mir eigentlich auch aufgefallen, dass das ist so überraschend. Ach, ich erzähle in der Bibel und das ist dann, dass Tobit dann an sich erzählt. Das ist schon ungewöhnlich, aber gut, dass du nochmal ansprichst. Und das ist ja auch Tobit in der Heimat, ist dann die Überschrift von dem nächsten Abschnitt, wo es dann mit dem Zehnt weitergeht. Ja,
die Unterüberschrift. So. Und da wird gezeigt, dass Tobit ein barmherziger und gesetzestreuer, also vor allem Betonung auf gesetzestreuer Jude ist, wenn man so will, der eben nach den Gesetzen Moses, beziehungsweise dann eben nach den Gesetzen Gottes hält. Und da werden dann ein paar Beispiele aufgezählt, was er macht. Jetzt kommst du mit dem Zehnt.
Genau, also ein Zehnt ist praktisch ein Zehntel von einer Ernte oder von einem Ertrag. Und ein Zehntel der Früchte werden den Leviten gegeben. Ein anderer Zehnt, der zweite Zehnt, wird verkauft und für die alljährliche Wallfahrt nach Jerusalem verwendet. Und der dritte Zehnt, das war ein bisschen nebulös, das habe ich nicht ganz verstanden, ist dann für die es bestimmt ist. Also wahrscheinlich einfach nur Almosen? Oder was ist das?
Kann ich jetzt so direkt nichts mit anfangen?
Okay.
es wird ganz garantiert ein Gesetz in der Tore geben, das regelt.
Auf jeden Fall steht dann auch noch drin, dass er dann heiratet, nämlich eine Frau namens Hannah, und sie bekommen einen Sohn namens Tobias, der Zweite, ja, im Bunde.
Wichtig auf jeden Fall noch zu dieser Gesetzestreue. Er ist in dieser Diaspora, also Diaspora wird man auch mal vielleicht mal erklären, er ist als einer der wenigen verstreut von seinem Volk im Ausland, unter fremder Herrschaft. Und er ist einer der einzigen, die dort nach diesen Gesetzen lebt und diese Wallfahrten macht. Es gibt noch andere, aber sehr verstreut, die Reinheitsgesetze mit dem Essen beachtet. Und ganz wichtig auch noch, er bestattet heimlich Leichen.
Ja.
Das kommt auch öfter nochmal in den Text dann vor.
Und die nächste Überschrift ist dann Tobit in der Verbannung. Und was passiert jetzt, dass Tobit in die Verbannung kommt? Warum geht er in die Verbannung?
Also das Reich Juda, schätze ich mal, oder kommt aus
aus Syrien,
ist Nordreich?
Jetzt gerade eben.
Okay. Also er geht aus Syrien in die Verbannung nochmal.
Nee. Er wohnt in Assyrien und da ist es eben so.
Also er hat wieder heimlich Leichen bestattet, ne?
Genau, also das, was du vorhin gesagt hast, es gibt ein Dilemma zwischen sich einfach anpassen, das, was wie die Heiden essen, und ja, das macht er halt nicht. Und er ist ein Einkäufer am Hof, kommt nach Medien und dort gibt er dann 10 Talente Silber zur Aufbewahrung an Gabael. Und der kommt später noch, das wird auch später noch wichtig. Ja. Und nur so nebenbei, 10 Talente, weißt du, was das ist?
Boah, du hast mir vorhin, glaube ich, gesagt, ein Talent ist
60 Kilo. Also 58, um genau zu sein, da gibt es auch ein paar Nachkommastellen, aber ist jetzt nicht wichtig, sagen wir mal 60. Und wenn man das auf dem heutigen Preis berechnet, das sind 10 Talente, das sind 60, also ein Talent sind 60 Kilo, das heißt 600 Kilo Silber. Und das würde einen Marktwert von, also wenn es in Münzen ist, von ungefähr 40.000 Euro entsprechen.
Okay. Also, ich glaube, das kann man jetzt nicht mit damals vergleichen.
Nee, sicher nicht. Aber wenn man das mal vielleicht heute, wie viel das heute wert ist.
Ja, spannend, dass du es gemacht hast.
Auf jeden Fall, in Assyrien gibt es einen bösen Herrscher. Ja. Und der aus Willkür tötet der Menschen. Und das kann Tobit einfach nicht mit
ansehen. Aber er tötet auch Leute aus Tobits Volk, also...
Ja, genau, also Israeliten.
Und die Israeliten bestattet er dann.
Und
so, wie sich's gehört nach dem Gesetz.
Ja, und das gefällt dem Herrscher gar nicht. Der kriegt Wind davon und deswegen muss Tobit in die Verbannung fliehen. Und ja, kurz gefasst, der Herrscher wird dann getötet von seinen Söhnen, glaube ich, irgendwie. Und dann kann er wieder zurück.
Ja, also es gibt einen Verwandten, der dann Berater des...
Ja.
Königs am königlichen Hof irgendwie zuständig ist und der
bestattet ihn dann. Das ist der Sohn von dem Bruder. Ich glaube, der hat ganz schön viele Brüder irgendwie. Also es kommen dann 2 hier drin vor. Das ist,
wobei er nur einen Sohn hat.
Stimmt, er selber hat nur einen Sohn. Ja. Ich glaube, ist auch ein bisschen ungewöhnlich, oder?
Aber das ist gleich für die Dramatik dann.
Ja, wahrscheinlich für die Storyline besser.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, was macht er? Es stirbt wieder jemand, er begräbt erneut jemanden, ist davon müde.
Das ist jetzt im zweiten Abschnitt, das ist dann Tobits Erblindung.
Ich glaube, das kann man Kapitel nennen.
Ist es ein Kapitel? Okay, zweites Kapitel.
Ja.
Tobits Erblindung. Wie du gesagt hast, er bestattet wieder ein, ist ein bisschen müde. Und was passiert dann?
Es kommt ein Vogel. Und
er lehnt sich an die Stadtmauer, ist noch richtig.
Der liegt da.
Liegt da?
Ja. Okay. Und es kommt ein Vogel und hinterlässt seinen Kot in seine Augen.
In seine offenen Augen.
Wodurch er erblindet.
Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Auf jeden Fall kommt dann das nächste, der nächste Teil.
Ja, also
unter Abschnitt des Kapitels 2. Tobits Verhöhnung durch seine Frau. Und da geht es praktisch darum, er kommt heim. Seine Frau arbeitet als Weberin. Und neben dem Lohn, den sie dafür bekommt, für ihre Webarbeiten, bekommt sie noch ein Ziegenböckchen und Tobit sagt, ja, das hast du doch gestohlen. Und sie so, nee, habe ich nicht. Und dann gibt es so einen kleinen Streit. Und er und die Frau so, ja, schau doch, was du die ganze Zeit machst. Das hat dir nur Scheiße eingebracht. Und das ist so diese Verhöhnung
von Tobit. Ja, also er wird... So. Dafür verhöhnt, dass er eben so gesetzestreu ist und dafür nur Pech hat.
Ja, ja.
Ja.
Was schon ein bisschen heftig ist. Aber ich finde, das ist halt auch einfach eine ehrliche Antwort seiner Frau irgendwie. Ich finde, das ist gar nicht mal unbedingt eine Verhöhnung. Vielleicht wird es jetzt hier so ein bisschen dargestellt, aber die kann doch auch, man kann doch mal zu seinem Mann sagen, hey, was machst du da eigentlich? Ich finde es ein bisschen schon sehr ideell getrieben, diese Antwort oder die Frage.
Ja, es ist sehr, sehr ideell, ja. Es ist eine Religion.
Ja, aber das muss man ja auch mal sagen.
So. Ja, kannst du so sagen, ja.
Und das nächste Kapitel ist dann Kapitel 3, Tobits Gebet.
Ja, und krass zusammengefasst ist, er will an seinem Glauben festhalten, er will aber auch sterben, weil er...
Weil es ihm reicht eigentlich.
Er hat, ja genau, ihm passiert nur Pech und so und er glaubt zwar noch an Gott, aber ihm geht es so schlecht, er wünscht sich den Tod. Das Gebet ist hier auch aufgeschrieben, genauso wie er es gemacht hat. Und das Spannende ist jetzt, es gibt dann innerhalb von diesem dritten Kapitel einen kleinen Szenenwechsel.
Ja.
Und zwar zu Sarah, die auch von ihren Mägden verhöhnt wird, weil sie mit 7 Männern verheiratet war, aber alle von diesen 7 Ehemännern in der Ehenacht gestorben sind.
Und dann passiert das Gleiche. Sie betet wieder an Gott und sagt, ja, ich würde schon gerne irgendwie Suizid begehen, aber mein Vater würde dann aus Kummer sterben und das möchte sie nicht. Und deswegen bittet sie einfach Gott um Hilfe. Und dann gibt es ein bisschen von Gottes Hilfe die Aussicht. Und da sagt dann Gott, dass er was da macht.
Also, genau. Die beiden, die so, also was, worauf das hinausläuft, beide wollen sterben. So.
Ja.
Also das ist die Dramatik in diesem Ding hier. Und was noch spannend ist, was zu Sarah noch angemerkt ist, sie ist anscheinend, also der Grund, warum die Ehemänner in der Nacht immer sterben, ist, dass sie von dem Dämon Aschmodai befallen ist, der im Alten Testament nur an dieser Stelle genannt wird. Und in der jüdischen Tradition deutet der Name auf so ein hebräisches Zeitwort hin, also Hishmit, wenn ich es richtig gesagt habe. Was Verderben heißt und ja, das ist wahrscheinlich der Name für Persisch für einen bösen Dämon so. Aber spannend hier, dass wir im Prinzip einen Widersacher haben, einen Dämon, also einen Geist, wenn du so willst.
Ja, aber ich habe den fast überlesen. Der ist mir erst richtig später nochmal, als er dann noch stärker in Erscheinung tritt, nochmal aufgegriffen.
Jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, dass dieses Unterkapitel Gottes Hilfe in Aussicht kommt, nämlich diese beiden
unglücklichen Gestalten.
Ja, das wird jetzt erhört.
Nämlich durch...
Hier steht die Majestät des großen Raphaels. Also Raphael ist ein Engel und da ist dieser Zwiespalt cool, dass man, da wird auch der Dämon nochmal erwähnt, einmal auf der einen Seite den Engel und auf der anderen Seite den Dämon. Also den Dualismus, wenn du so willst, zwischen Himmel und Hölle. Also das wird jetzt zwar nicht so genannt, aber...
Es kam ja auch gerade... aber jetzt zum vierten Kapitel, nämlich die Belehrung für Tobias. Tobias, wie gesagt, ist der Sohn von Tobit und der kriegt jetzt, ja, ganz schön, also dem wird gelehrt auf jeden Fall.
Bisher hatten wir es ja so, dass das Ganze eher so märchenhaft war, wenn du so willst.
Also ja, stimmt.
Im Vergleich zu vielen das anderen...
So ein geschichtlich ein bisschen.
Du hast so ja schon am Anfang gesagt, dass...
viel geredet wird.
Dass es da reale Gegebenheiten gab, König David oder was weiß ich was. Und hier jetzt eher so, ja, ein bisschen...
Ja, Belehrung einfach. Also ich glaube, das ist nicht nur Belehrung für Tobias, sondern für jeden, der es liest.
Ja, nee, und also wir hatten jetzt kommen aus einer schlechten Ausgangssituation und die Hauptperson aber trotzdem Vertrauen in Gott und Glauben auch an Gott. Und das nächste Kapitel heißt ja dann deswegen auch Rettung durch Gottes gütige Führung.
Das ist...
Also dieses Vertrauen wird dann sich dann ausgezahlt.
Ja, und Tobias, also... Tobit sagt dann zu Tobias, also ganz kurz gefasst, das ist sehr vieles, ich finde, die wiederholen sich auch ein bisschen, aber kurz gefasst. Er sagt, dass Tobias nett zu seiner Mutter sein muss, er soll barmherzig sein, soll immer die Wahrheit erzählen, er soll gerecht sein, er soll gütig sein, er soll keine Unzucht betreiben und die Heirat von Verwandten nicht scheuen. Und dann auch ganz interessant, es steht
ungefähr. Ja, also nicht nur, er soll die Heirat von Verwandten nicht scheuen, sondern er soll jemanden aus seinem Stamm heiraten.
Ja, ein bisschen Inzest auch und dort.
Also halt gemeint ist damit, er soll jemanden des Jüdischen, aus dem jüdischen Volk.
Ja, aber es kommt ein bisschen komisch trotzdem. Also aus einer modernen Verwendung der Begriffe fand ich, hat sich ein bisschen komisch angehört.
Das hast du recht.
Er soll dann die goldene Regel ein bisschen, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Er soll nicht zu viel Alkohol trinken. Er soll immer Gott preisen. Und by the way, wir sind nicht arm, wir haben Geld, weil wegen diesen 10 Talenten, die er da mal jemanden gegeben hat.
Ja, die er bei dem Verwandten jetzt abholen kann. Ich finde es spannend, dass das am Schluss genannt wird. Also sozusagen erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Stimmt, das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mir so, ja, wir haben so viel Pech, aber wir sind eigentlich doch nicht so viel besser. Das fand ich ein bisschen komisch, einfach,
also, dass man das erst, noch so sagt. Erst die Ermahnung so, denk an die Guten, denk an die Armen, mach Gutes. Das steht auch genauso drin, also weil du gemeint hast, das hast du so nebenbei gesagt, so ja, du kannst auch eine Frau aus dem Stamm nehmen. Nicht du kannst auch, sondern da steht wörtlich drin, vor allem nimm eine Frau aus dem Stamm. Aus dem wir kommen halt.
Ja, ja, ja.
Also okay. Vor allem. Ja. So, das Wichtigste ist.
Ja. Ja, ja. Dann das nächste Kapitel,
Nummer also 5. Vielleicht, um da mal, also in der Diaspora die Wahrung der Tradition und die Aufrechterhaltung von diesem Volk, dass es nicht untergeht.
Ja, ja, ja. So.
Was ja auch, wenn man jetzt in interpretative Ebene reingehen will, was will dieser Text einem sagen?
Ja, ja, ja. Stimmt.
Durchaus eine Aussage hat.
Jetzt dann Kapitel 5, einen Reisegefährter.
Also ja, also der soll sich erstmal jetzt aufmachen und
diese 10 Talente so.
Genau, und dafür gibt, weil er den Vater nicht kennt, stellt der Vater ihm einen Schuldschein aus und er braucht aber einen Reisebegleiter, weil wahrscheinlich sonst mit dem vielen Geld rumgeht.
Ja, ihr kennt auch nicht den Weg dorthin.
Das,
und das ist gefährlich und alles. Ja. Im Vortext steht auch gefährliche Reise und so, aber wir kommen dann später noch zur Reise. Ich fand die jetzt nicht so gefährlich. Also die wird nicht gefährlich dargestellt.
Das stimmt.
Aber ja, auf jeden Fall, Tobias soll das Geld holen und er besorgt sich dann, also er soll sich diese Person besorgen. Auf dieser Suche trifft er dann Raphael, den Engel.
Der, wir wissen, dass das ein Engel
genau,
ist. Im Text, oder Tobit und Tobias wissen das an der Stelle noch nicht.
Genau. Und Raphael kommt heim zu Tobit. Und Tobit fragt so, ja, was ist denn dein Stamm? Und er weicht aus, Raphael. Der ist dann so ein
bisschen, er stellt ihm den Vater erstmal vor,
sozusagen. Ja, also genau.
Und das Erste, was er wissen will, ist, wo kommst du her?
Ja, bist du auch einer von uns,
genau,
sozusagen. Er weicht da aus, er sagt so, willst du jetzt einen, der von deinem Stamm kommt? Oder willst du, dass du jemanden hast, der deinen Sohn sicher zu dem Ziel führt? Und er so, nee, ich möchte wissen, woher du kommst. Und er so, ja, ich komme da und daher. Und das ist dann, sagt er, ja, okay, du bist einer von uns, deswegen geht es schon klar.
Und er entschuldigt sich dann auch dafür, dass er nach der Herkunft gefragt
hat. Ja, aber irgendwie fand ich das nicht so genuine. Also ich fand das ein bisschen, das sagt man einfach nur so, aber es war jetzt nicht so ernst gemeint, fand ich, kam mir das so rüber. Genau, aber er beantwortet dann die Frage.
Ja, und er soll ja dann auch dafür, dass er diese Aufgabe gemacht hat, wie ich finde, also vielleicht verstehe ich das falsch, aber ultra großen Lohn bekommen. Also er soll den Lebensunterhalt wie der Sohn und zusätzlich extra noch täglich...
Einen Schekel, oder? Oder wie? Nee, eine Drachme.
Eine Drachme, genau, eine Drachme irgendwie täglich. Und ich fand es schon ein bisschen viel. Also ich weiß nicht, wie gefährlich diese Reise sein soll.
Aber vor allem ist es auch lang. Also ich schätze mal, die waren schon ein bis zwei Monate unterwegs.
Okay.
Das heißt... Das ist ja schon Zeit. Aber ich finde es irgendwie auch eine gerechnete Lohn. Also du hast praktisch Unterhalt.
Ja.
Sonst würdest du ja nicht auf die Reise gehen. Also so in der Art, du sollst keinen Nachteil haben, dass du auf diese Reise gehst, plus dann einfach nur ein normaler Lohn. Also so habe ich das aufgefasst. Deswegen, ich fand es auch viel, aber auch gerecht.
Ja.
Auf jeden Fall machen die sich dann fertig.
Ja. Und jetzt hier noch sehr wichtig, also die Mutter weint, also Hannah weint dann. Und dann sagt der Vater, Tobit, er tröstet sie und sagt dann, so, du wirst ihn wiedersehen, denn ein guter Engel begleitet ihn und seine Reise wird ein gutes Ende nehmen. Das ist fast schon ein bisschen ironisch, dass er sagt, hab keine Angst, der hat einen Engel, der auf ihn aufpasst und es ist wirklich ein Engel da. Also das ist in der dramatischen Geschichte eigentlich schon ein bisschen Ironie. Und hier wird es erstmal deutlich, das ist eigentlich, wenn man, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich historisch der Ursprung ist, aber das ist ein Schutzengel.
Ja, das kommt dann auch noch besonders raus im nächsten Kapitel, Nummer 6, wunderbare Heilmittel.
Ja.
Wo sie dann wirklich dann auf Reisen gehen, Und dann passiert was, nämlich die sind irgendwie auf bei einem Fluss oder bei
Tigris.
Ah, das ist ein Fluss, genau. Und dann, ist ganz dramatisch wird es hier gesagt, schoss ein Fisch aus dem Wasser hoch und wollte ihn verschlingen.
Ja, als er gerade baden wollte.
Ja. Wie groß ist dieser Fisch? Auf jeden Fall wirft er der Fisch, wird der auf dem Land geworfen und sie ja, nehmen den auseinander.
Nee, also der Engel sagt, er soll die Leber und die Galle herausnehmen.
Genau, der sagt auch, wirf den Fisch auf den Land. Hm. Und dann nimmt er den Herz und die Galle raus und essen den Rest.
Leber und Galle.
Herz, Leber und Galle steht hier. Leber und Galle.
Okay.
Und bewahre sie gut auf. Und genau, warum? Und er so, ja, das ist, weil die Leber und das Herz und die Galle des Fisches gut sein, fragt eben Tobit. Und das ist, wenn ein Mann oder eine Frau von einem Dämon oder einem bösen Geist gequält wird, soll man das Herz und die Leber des Fisches in Gegenwart dieses Menschen verbrennen, dann wird er von der Plage befreit. Foreshadowing, ob man das braucht. Und wenn jemand weiße Flecken in den Augen hat, haben wir da irgendjemanden, der weiße Flecken in den Augen hat, soll man die Augen mit der Galle bestreichen, so wird er geheilt. Tja, warum hat er das nicht schon früher gemacht? Aber egal. genau. Und deswegen soll er das aufbewahren. Das nächste Kapitel ist dann...
Also im Prinzip haben wir hier, wenn du so willst, also ist es Magie? Ist es ein Wunder? Wie wird es... Also dieses auf dem Fisch, also es ist auch wieder sehr märchenhaft. Das könnte genauso in Der Fischer und seine Frau drinstehen.
Ja, ich fand das so ein bisschen, ich weiß nicht, märchenhaft. Also ich fand es halt einfach ein bisschen so Wunschdenken, so in der Art. Mhm. So das, oder ja.
Also ich meine, ich kann mir das vorstellen, dass das auch sehr hoffnungsspendend ist. So. Bei dir geht gerade alles den Bach runter und es könnte ja sein, dass ein Fisch irgendwie...
Ja, aber ich fand das ein bisschen gefährlich. Stell dir vor, jemand reibt dir mit Galli die Augen ein. Ich glaube, das wird in Wahrheit wirklich nur schlimmer. Also, es wäre jetzt interessant, ob das wirklich funktioniert. Wenn nicht, dann ist es ziemlich gefährlich, von der Bibel das reinzuschreiben, weil Leute nehmen das ja ernst. aber ja, genau.
Ja.
Als nächstes der Heiratsplan.
Genau, weiter im Text. Der Heiratsplan kündigt es schon an. Sie übernachten bei Verwandten.
Und Raguel,
genau,
ist der. Also ist
und
der Vater.
Die Tochter ist zufällig Sarah, genau. Also Sarah soll, oder eigentlich der Engel kündigt erstmal an, wir gehen jetzt zu diesem Verwandten hin und der hat eine Tochter, die ist schön und klug.
Dass er das weiß, der Raphael, das fand ich, das ist doch nur ein random Typ, dass er das, ja. Dass er die kennt, fand ich ein bisschen komisch.
Und ich werde jetzt dem überreden, dass dem Vater, dass er ihn, sie dir zur Frau gibt.
Ja, ja.
Ihn dir, ja. Und das mit den sieben Männern hat sich dann schon rumgesprochen, weil Tobias macht sich Sorgen, eben weil er schon gehört hat, die hatte schon sieben Männer und ich bin der einzige Sohn von meinem Vater. Und worüber macht er sich am meisten Gedanken? Wer soll den dann begraben?
Ist ja auch wichtig. Ich meine, ja. Der hat sein Augenlicht dafür verloren, dass er Leute begräbt.
Aber das Ding ist, er hat ja den Auftrag, dass er eine Frau aus seinem Volk heiraten soll. Und er kann sie eh mit dem Fisch heilen. Also
ja, also da deswegen hat er keine Angst, die Frau dann auch zu heiraten. Und als Tobit das hörte, fasste er Zuneigung zu dem Mädchen und sein Herz gehörte ihr. Das steht dann so drinnen. Und ja, das ist schon ziemlich krass. Er hat noch nie mit ihr gesprochen, noch nie gesehen, aber er ist komplett verliebt in sie.
Ja.
Wie schön.
Und das, dazu wird dann im Prinzip noch schlimmer. Also sie kommen dann an und ja, stellen sich vor. Und die erste Frage,
die Raguel stellt
in Ekbatana an. Und die erste Frage, die der Vater da stellt, ist, wo kommst du her? Die Abstammung.
Wer bist du eigentlich?
Ja.
Und als er dann erfährt, dass Tobias Tobits Sohn ist, sagt er, ah, schön dich zu sehen, wie geht's mit dem Bruder? Und der Tobias so, ja, der ist blind. Und dann ist Raguel traurig.
Ja.
Aber trotzdem, Sarah und Tobias werden verheiratet.
Also sie sollen dann heiraten, auch wieder hier. Der macht das mit dem Vater aus. Sie ist gar nicht dabei, sie wird nicht gefragt.
Auch noch nie gesehen, die einfach so. So.
Und was ich da besonders krass finde, da steht drin, du hast ein Recht auf sie, weil wir sind verwandt.
Und die einzigen Verwandten. Ja. Das steht auch vorne in den Heiratsplänen, sagt Raphael, Es gibt keine Verwandten, die Sarah heiraten könnten, deswegen du bist der Einzige, der sie heiraten kann. Und wenn Raguel sie eine andere Person verheiratet, dann bricht das Gesetz Mose.
Ja.
Und deswegen kann das nicht machen. Und er wird dann des Todes bestraft.
Ja.
Deswegen, das ist der einzige Grund oder die einzige Möglichkeit, dass Tobias Sarah heiratet. Und dann gehen sie zu Abendessen.
Also sie machen erstmal einen Vertrag.
Nee, aber es gehen erst zum Abendessen und dann sagt er, hier, ess doch, wir haben ein Festmahl. Also nee, ich esse erst, wenn ich
verheiratet bin. Ah, wenn ich den Vertrag gemacht habe, ja. Aber ich finde es wichtig, dass sie erstmal, diese Tatsache, dass sie einen Vertrag erstmal machen.
Ja, aber, ja. Und er schreibt halt irgendwas drauf und ja, hier, verheiratet, so, essen wir jetzt. Und das nächste Kapitel ist dann 8, die glücklichen Brautleute. Die beiden Turteltauben gehen zusammen ins Zimmer. Tobias verbrennt die Leber oder das Herz.
Ja, Sarah macht sich auch erstmal Sorgen, weil sie sich denkt, hat ja bei 7 Leuten schon mal nicht so gut geklappt. 7 ist, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen die Zahl für Unendlichkeit.
Ah, okay.
Also es gibt ja da so eine Zahlensymbolik, ich bin jetzt nicht komplett drin, aber ich glaube 7 steht tendenziell, oder 77 glaube ich vor allem, für unendlich viel.
Ja, ist ja auch die Dreifaltigkeit und dann 4 irgendwas und dann ist es 7. So, 3 und 4 sind ja wichtige Zahlen und dann hat man dann 3 plus 4 und 3 mal 4 sind dann 12. Und 12 Apostel gibt es ja.
Ja.
Und genau, so in der Art. Auf jeden Fall ist er der 8., deswegen ist ja auch 8. Kapitel vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall stirbt er nicht.
Nee, ich glaube, die Kapiteleinteilung kam später.
Nee, das hat nichts miteinander zu tun. Aber wer wird's nicht? Auf jeden Fall.
Es ist witzig.
Auf jeden Fall ist es dann so, dass er nicht stirbt.
Also er heilt sie mit dem Fisch, genau. Sie beten zusammen, wichtig. Da kommt unter anderem vor, was wie auch immer fragwürdig sehen kann, wie auch immer, Eva wurde Adam zur Frau gegeben, damit sie sich ergänzen.
Mhm.
Also fand ich spannend, dass da so ein Bezug auf die ersten Menschen, wenn du so willst, in dieser Region stattfindet. Und dann, das ist auch spannend, steht drin, schlafen sie miteinander.
Ja.
Und es steht genauso drin, also sie schlafen miteinander. Und das ist zumindest der erste Abschnitt in der Bibel, in dem ich bewusst wahrgenommen habe, dass das da so drin steht.
Ja.
Weil ansonsten steht da immer nur so vages Zeug wie, sie hat sich zu ihm gelegt oder irgendwie sowas. Also da in der Geschichte passiert viel Sex, aber in der Bibel passiert viel Sex.
Ja.
So. Ja. Aber hier steht es das erste Mal so eindeutig drin.
Okay, interessant. Aber Raguel ist Freude, oder Raguel hat dann Freude, das ist dann das nächste Kapitel. Nämlich, er hebt ein Grab aus, weil er sagt, naja gut, die anderen 7 Leute sind gestorben, deswegen habe ich jetzt ein Grab und bevor das jeder merkt, hebe ich ein Grab aus, damit es schnell funktioniert. Er schickt dann eine Magd hinauf und die sollen dann nachschauen, ob der dann wirklich tot ist und so. Ist er nicht und dann ist er natürlich heilfroh und dann gibt es erstmal ein 14-tägiges Fest.
Ja, er preist erstmal Gott und dann gibt es ein 14-tägiges Hochzeitsfest.
Genau.
Und er verspricht die Hälfte von seinem Vermögen.
Ja, aber das ist aber einfach nur entweder Mitgift oder Mitgift oder ist es schon Erbe? Was dazwischen?
Ich meine, Sarah ist auch seine einzige Tochter. Also ich habe ja vorhin gemeint, dass das ein bisschen eine Dramatik hat, dass Tobias der einzige Sohn von Tobit ist.
Mhm.
Sarah ist auch die einzige Tochter von Raguel.
Ja.
Und wir haben ja auch vorhin gehört, dass das die einzigen Leute mit jüdischer Abstammung in dieser Umgebung sind. Also wenn es bei denen...
Nicht wirklich, weil er Tobit hat ja einen Bruder und dessen Sohn, deswegen hat er ja die Gunst bekommen. Also Hanael oder wie der heißt, ist der Bruder von Tobit, der auch in Ninive, das ist die Stadt, wo Tobit wohnt, auch wohnt. Und dessen Sohn ist ja dann irgendwie der Angestellte beim neuen Herrscher.
Okay, auf jeden Fall, wenn es bei denen zwar nicht klappt, dann wird es sehr schwierig.
Ja,
so,
ja. Er hat auf jeden Fall keine Verwandten, die Sarah heiraten kann, nicht mehr. Auf jeden Fall feiern die da richtig hart. Und hat jetzt nicht die Zeit, noch die ganzen Talente abzuholen. Deswegen schickt er Raphael. Und das ist dann das nächste Kapitel, Kapitel 9, Raphaels Freundesdienst. Sorry. Und der macht das jetzt nicht irgendwie besonders. Und dann kommen wir schon...
Ja, er fragt ihn, ob er nichts tun kann, der macht es.
Ja, genau. Kapitel 10, Tobit und Hannah in Sorge. Ja, im Prinzip steht ja nur drin, dass sich Tobit und Hannah Sorgen machen. Und Tobit ist ein bisschen weniger sorgenreich als Hannah.
Ja, also Tobit vertraut auf Gott, das ist wichtig.
Ja, ja. Aber er hat trotzdem ein bisschen Zweifel. Ein bisschen, finde ich.
Ja.
Nächstes Unterkapitel, nächste Überschrift.
Das macht aber auch deutlich, dass ein bisschen eine Dringlichkeit da ist. Also die feiern zwar jetzt hier 14 Tage Hochzeitsfest, aber die sollten auch langsam mal wieder zurückkommen.
Ja, ja, ja. Das machen sie dann bei Tobias auf der Heimreise. Und Raguel fragt so, ja, kannst du nicht da bleiben? Und er so, nee, ich möchte heim zu meinem Vater.
Ich glaube übrigens, diese Überschriften da, dass die jetzt nur in dieser Ausgabe so da drin
stehen. Ah, okay, okay.
Also wir können die schon mit reinnehmen und die fassen die Absätze auch immer gut zusammen. Ich bin mir nicht sicher, wie kanonisch die immer sind.
Mhm, aber die Kapitel schon.
Die Kapitel auf jeden Fall. Ja, also das ist ja diese Nomenklatur, wenn du so willst.
Ja, ja, ja. Und wir haben im Prinzip gehen die da einfach nur heim, oder? Oder was passiert da sonst noch drin?
Ja, sie verabschieden sich, was sehr wichtig ist. Sie bekommen die fette Aussteuer, die aus mehreren Sklaven...
Vieh und Geld besteht.
Vieh, Geld besteht. Die haben ja auch die ganzen Talente jetzt. Und, ja,
600 Kilo.
600 Kilo. Und sie reisen ab. Also, sie reisen ab ist nicht, da laufen zwei Leute mit ein paar Haushaltsgegenständen rum, sondern das ist ein fetter Tross, schätze ich jetzt einfach mal.
Raguel wird ja auch beschrieben als ein sehr, sehr reicher Mensch.
Ja.
Und irgendwie richtig krass, dass jeder reich ist, außer Tobit irgendwie.
Ja, Tobit ist auch, steht doch vorne drin, dass die Geld haben.
Nee, das Geld, die haben ja eigentlich nicht so viel.
Also er hat 10 Talente selber.
Ja, aber nicht bei ihm selber, okay. Die hat er hinterlegt bei irgendwo anders. Und da kommt er nicht hin, weil diese Willkürherrschaft ist.
Ja. Aber was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, warum ich das mit dem Tross auch jetzt so betont habe, im nächsten Abschnitt geht dann...
Also Kapitel 11?
Mhm. Okay. Geht Tobias dann Sarah und dem Tross voraus, um Tobit schon vorher mit dem Fisch heilen zu können, dass er auch sehen kann, wie die da ankommen. Und das passiert dann auch. Er kann ihn heilen, er tut ihm diese Galle
auf die Augen streichen. Ohne viel Gelaber, der kommt da so heim. Ja. Also Hannah wartet schon die ganze Zeit, geht jeden Tag auf die Straße hinaus und hofft, dass ihr Sohn kommt. Und der kommt dann auch. Hannah fällt ihm um die Arme. Tobit stürmt erstmal aus der Tür raus.
Ja.
Und Tobias heilt ihn dann auf und reibt die Galle.
Er preist erstmal Gott, dass er seinen Sohn wiedersehen konnte und jetzt sterben kann. Und dann heilt er ihn aber. Und dann preist er nochmal mehr Gott, weil er jetzt wieder sehen kann. Und dann kommt auch noch Sarah an und dann ist er komplett hinüber.
Und dann gibt es ein ganz großes Hochzeitsfest.
Ja, also er will den Engel Raphael dann auch noch entlohnen. Und der sagt aber einfach nur...
Ich bin ein Engel.
Was?
Ich bin ein Engel.
Ich brauche das alles nicht. Er sagt erstmal, genauso wie wir vorhin hatten mit dem erst die Arbeit, dann das Vergnügen, hier auch wieder, dass er weiter gläubig sein soll, dass er die Gesetze befolgen soll, Zeug. Und dann offenbart er sich aber als Engel und dass er wegen den guten Taten, wegen der Gesetzestreue, die sie in den Tag gelegt haben, gekommen ist. Und dann erschrecken die sich erstmal, fallen vor Ehrfurcht zu Boden. Und dann kommt dieser eine berühmte Satz, der auch nochmal im Neuen Testament auftaucht. Fürchtet euch nicht. Ich fand's cool, dass der auch hier schon mal auftaucht.
Okay. Ich glaube nicht schon mal, oder? Ist das Buch nach oder vor dem, was du gerade gesagt hast, entstanden?
200 vor Christus.
Okay.
Das andere ist Neues Testament. Also,
schon später. Also das ist schon vorher entstanden.
Und viel früher.
Ja, okay.
Also hunderte Jahre vor. Auf jeden Fall, die sind ja zu Boden gerichtet. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Und als sie wieder hochgucken, ist er verschwunden. Sie müssen also nicht entlohnen, sondern haben noch mehr Geld.
Und sie wollten ihm die Hälfte von dem ganzen Vermögen geben. Also nicht nur ein paar Drachmen und das, was sie gebraucht haben, sondern die Hälfte von dem, was sie bekommen haben, was schon großzügig ist. Auch. Und es wird ja auch gesagt, dass Tobit sagt, Tobias, komm, sei nicht so geizig, sondern gib ihm das, das hat er verdient und alles. Genau.
Und dann kommt jetzt erstmal ein fetter Lobgesang. Also der Lobpreis des Rettergottes und letzte Mahnungen heißt diese Überschrift, also von diesem letzten Teil. Und Dort singt dann Tobit einen Lobgesang, der auch abgedruckt ist. Und da will ich jetzt einfach mal ein paar Sachen zitieren nochmal, die ich interessant fand. Und zwar, er züchtigt uns wegen unserer Sünden, doch er hat Erbarmen. Was sagst du dazu?
Ein bisschen, ja, das passt irgendwie nicht so gut zusammen, finde ich. Also auf der einen Seite züchtigt er, aber er hat Erbarmen. Also er ist nicht ganz so schlimm, aber ich finde, das passt nicht ganz so zusammen. Also ich glaub, es macht schon Sinn und alles.
Ich glaube, das ist bezogen auf diese Diaspora. Und zwar, er züchtigt uns wegen unserer Sünden. Also warum das historische Reich der Israeliten da untergegangen ist, ist, weil die halt immer andere Götter angebetet haben und gesündigt haben und so. Und deswegen wird das so ausgelegt, als ob Gott sie wegen ihrer Sünden bestraft hat und sie deswegen in die Diaspora mussten. Und ich habe ja schon angekündigt, die konnten ja dann wieder zurück. Also Gott hat dann Israel wieder aufgebaut. Also er hat doch Erbarmen. Also eine gewisse Hoffnung, die hier Leute, Angehörigen des jüdischen Volkes, die hier in der Diaspora leben, er züchtigt euch, weil ihr oder eure Vorfahren teilweise auch Sünden begangen haben, aber es wird alles wieder gut, sozusagen. Ja, also
nächstes Zitat?
Das war das große Ding, wo ich mir gedacht habe, es gibt natürlich noch ganz viele andere. Ich sage jetzt einfach mal, er macht in dir die Gefangenen wieder froh und schenke denen, die in Elend leben, seine Liebe für alle Zeit bis in Ewigkeit. Auch hier wieder, für alle Zeit bis in Ewigkeit, das ist auch ein Spruch, den man öfter mal schon mal im christlichen Ding gehört hat. Also ich finde es spannend, dass da immer so wieder oder christliche Sachen immer da wieder darauf zurückgreifen, auf solche Sachen.
Dann 14. Kapitel, also es war jetzt gerade das 13. Ja. Dieses Lobgesang. Als letztes, letzte Ermahnungen. Also es ist praktisch ein Epilog. Und da geht es darum, was passiert eigentlich danach? Also Geschichte, schön und gut, aber was passiert danach?
Also er stirbt sehr alt und glücklich.
Ja.
Kann man so sagen. Und als er stirbt, mahnt er seinen Sohn nochmal?
Genau, aber ganz kurz. Die Geschichte, also wir wissen nicht genau, wann die stattfindet, aber wir wissen, wann sie für Tobit stattfindet. Er ist 58 Jahre alt, als er sein Augenlicht verliert. Und 8 Jahre später bekommt er es wieder, das heißt mit 66 fängt das Leben erst richtig an, nämlich er stirbt dann mit 158 Jahren. Ja. Also er lebt dann noch ganz schön lang weiter, fast 100 Jahre, was ich sehr komisch fand.
Ja, also zu dem Altern, zu diesen hohen Altersangaben in der Bibel, danke dir, kann man noch sagen, im Genesis, also ganz am Anfang, die Leute haben ein unglaublich hohes Alter. Also Noah und die ganzen Leute, eigentlich vor davon noch, Abraham. Mit Adam und so angefangen, auch Abraham und so noch, die haben alle teilweise ein Alter von 900 Jahren und sowas.
Echt?
Und das nimmt dann aber immer weiter ab. Also wir haben am Anfang die Verbannung aus dem Paradies, wo ich mir gut vorstellen könnte, das weiß ich jetzt nicht, das rate ich jetzt, aber mich gut vorstellen könnte, dass die unsterblich sind. Aber je weiter sie von diesem Paradies weggehen sozusagen, nimmt das Alter immer weiter ab.
Okay. Und
die Leute, die gut gehandelt haben, also hier beispielsweise Tobit, das ist ja ein sehr gläubiger Mensch und sowas, das fällt durchaus auf, dass die dann auch ein sehr hohes Alter haben. Also man könnte sozusagen sagen, wenn du gut handelst, wirst du belohnt mit deinem guten Alter. Und dann bist du vielleicht näher am Paradies.
Ja, aber Tobias war anscheinend nicht so gläubig, weil der ist nur 127 Jahre alt geworden. Und das, was in der Ermahnung noch drinsteht, ist,
dass sie sagt Tobit an seinen Sohn Tobias, als bevor er stirbt.
Genau. Dass er dann aus Ninive, das ist da, wo die halt wohnen, wegziehen soll, weil die Stadt wird zerstört. Das macht er dann auch nach Ekbatana, da wo eben Raguel dann auch gewohnt hat, das wird nicht mehr erwähnt. Ist dann
auch eine Vorwarnung, und zwar, dass alle Brüder von ihnen aus dem gesegneten Land verjagt werden und dann aber Gott Erbarmen hat, also im Prinzip das, wo ich aus dem Lobgesang gerade schon rausinterpretiert habe. Er führt sie dann ja wieder zurück, also Gott führt die Israeliten wieder zurück ins gesegnete Land und dann können sie wie früher wenn sie da gesetzestreu nach dem Gesetz Moses leben, ein gutes Leben führen. Es wird allerdings nicht mehr so schön wie früher. Ja. Das wird auch dazu gesagt. Also je weiter ihr immer sündigt, desto
schlimmer wird's. Einen Satz, den letzten Satz möchte ich hier noch vorlesen. Es ist vor seinem Tod, also vor seinem, mit seinem ist Tobias gemeint, hörte er noch vom Untergang Ninives, das von Nebukadnezar und Xerxes erobert wurde. So konnte er sich noch vor seinem Tod über den Fall Ninives freuen. Und dazu gibt es eine Anmerkung, nämlich die Eroberung Ninives erfolgte 612 vor Christus, als der Perserkönig Xerxes I. 486 bis 465 vor Christus regierte, gehörte Ninive schon längst der Vergangenheit an. Also die historischen widersprüchlichen Angaben haben gleichnishaften Sinn. Sie erklären sich aus der Situation des Erzählers, der die Weltmacht Assur mittlerweile durch die Weltmächte Babel und Persien abgelöst sah. Also das passt historisch aber nicht zusammen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wird hier Nebukadnezar erwähnt, ne? Und ich bin nicht 100% sicher, aber Nebukadnezar war doch der persische Kaiser, der die Israeliten ins babylonische Exil verschleppt hat, oder? Also für den Untergang des jüdischen Reichs. Das Reichs Juda zuständig war, richtig?
Erklären, warum, also Ninive, das ist ja da, wo jetzt ein Juden, wichtiger Jude anscheinend gewohnt hat. Und das wird dann zerstört durch Nebukadnezar. Ich finde, das passt ja schon irgendwie auch zusammen.
Also, wenn ich mich da richtig erinnere jetzt, dann ist Nebukadnezar zu der große Böse. Der große böse Heidenkaiser, der da alle immer verschleppt und ja. Ja, ich habe es gerade nachgeschaut. Es ist der.
Das Reich Judäa, oder? Ja. Nur so nebenbei, ist es Chronik 36, 17 bis 21?
In der zweiten Chronik auf jeden Fall.
Ja, in der zweiten. Genau.
Zur Gesamtinterpretation von diesem Text, wir sind jetzt am Ende angekommen, hätte ich jetzt mal so gesagt, dass es eine religiöse, auch sittliche Unterweisung ist, wie man sich in der Diaspora verhalten soll. Wie man da ein gutes, auch langlebiges, dann dem zufolge Leben führen kann.
Ja, ja. Nee, es ist auch, finde ich so, da hat man ja auch gesehen, dass, ja, ich kann mir immer nicht vorstellen, es steht immer so, ja, in der Bibel steht das und das drin. Und ich bin so, ja, komm, was heißt, steht da drin? Woher soll man wissen, was da alles drinsteht? Es ist alles ein bisschen so für Interpretationen ausgelegt und so, aber hier steht teilweise wirklich ausdrücklich drin, was man machen soll. Was ich dann auch,
ich find das auch interessant immer, finde. Ich finde es auch immer komisch, wenn Leute sagen, dass das in der Bibel so interpretativ ist, weil ich das, was ich bisher in der Bibel gelesen habe, gut, ich bin erst im Alten Testament so, aber eigentlich nicht so finde.
Ja, also, aber man muss auch sehen, die Wörter, die hier verwendet werden, haben eine andere Bedeutung als die wir sie heute verwenden. Das stimmt. Und wir wissen ja nicht, wie sie damals verwendet wurden. Außer durch Kontext, aber der Kontext ist auch anders, wie wir kennen es. Wir können.
Es ist auch eine zweifache Übersetzung. Also es wurde ja vom Aramäischen oder Hebräischen. Ich weiß nicht, in welcher Sprache der Text verfasst wurde ursprünglich. Wahrscheinlich Hebräisch, vielleicht auch Aramäisch. Ins Griechische und dann vom Griechischen ins Deutsche übersetzt. Also da ist bestimmt auch einiges verloren oder geändert worden.
Ja, ja. Das ist immer eine Interpretation auch vom Übersetzer. Und das ist dann auch ein bisschen Auslegungssache. Ich finde, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber im Großen und Ganzen.
Dann legen wir das mal aus. Also ich würde sagen, damit haben wir soweit aufgegessen und können zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was er uns gebracht hat. Da fange ich einfach mal an.
Ja,
ich glaube. Also ich fand spannend, dass es eine Geschichte gibt, die Leute ermutigt, Traditionen zu bewahren oder darum festzuhalten. Das mag sein, dass ich da auch in der Vergangenheit schon mal irgendwie drauf gestoßen bin, aber das erste Mal, dass ich so bewusst wahrgenommen habe, okay, das hier wurde gemacht, um eine Tradition zu bewahren.
Ja. Also,
das gibt es garantiert auch, aber ich fand es spannend, weil ja hier Tradition mit Religion verknüpft ist.
Ja, stimmt. Die ganzen religiösen Richtlinien sind ja eigentlich, wenn man so will, nur Traditionsbewahrungsmechanismen, sage ich mal.
Vielleicht,
ja. Also, das ist ja, also, mal abgesehen davon, dass er sagt, ja, sei ein göttliches Leben oder, ja, das ist ja nur, damit man besser wird, indem man, oder dass man besser leben kann, im Großen und Ganzen. Und ich meine, das ist ja so, die ganzen, dass Schweine zum Beispiel unrein sind, das hat ja nur den Grund, warum die unrein sind. Das ist ja nicht, hat sich ja nicht einfach nur jemand ausgedacht, sondern das hat ja einen Grund. Und durch Kultur, durch Religion wird es ja dann weitervererbt, sozusagen. ja, das Wissen.
Was da jetzt auch spannend ist, dass es ja ein Text ist, der mit den katholisch-orthodoxen Kirchenrolle spielt und gar nicht dort für die Leute, für die es eigentlich gedacht war, der Text.
Naja, schon. Also nur nicht im Kanon. Also ja. Das ist trotzdem, okay, wenn jemand in der Diaspora ist, kann der sich ja trotzdem nicht, der ist ja nicht irgendwie verschwunden.
Aber worauf ich jetzt hinaus will,
ist, dass er nicht so wichtig ist, dass er in den Kanon aufgenommen
wurde. Worauf ich hinaus will, ist, dass es in diesen christlichen Gefilden, glaube ich, eine durchaus große Bedeutung hat, dieser Text, was eben diese Schutzengelglauben angeht.
Stimmt.
Das fand ich jetzt auch leider ein bisschen untergegangen. Ich wollte das eigentlich noch öfter sagen und so, habe ich aber irgendwie nicht reingepackt.
Aber das passiert auch nicht. Das ist eine Sache mit dem Fisch und das war's.
Nee, wir haben einen Engel, der, oder ein Begleiter, der hilft. Auf ihn aufpasst.
Stimmt.
Der von Gott geschickt ist.
Der macht auch einen Freundschaftsdienst.
Er weiß nicht, dass er ein Engel ist.
Hm.
Also einfach eine Person, die für einen da ist, die...
Und auch nichts will.
Die nichts will dafür, genau. Ja. Und ich glaube, das hier ist so der große Ding, wo man jetzt auf unsere heutige Zeit sagen kann, das hat vielleicht da seinen Ursprung, hat der Text eine Bedeutung.
Und damit haben wir soweit aufgegessen.
Ja.
Und dann...
Das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtigen unter euch. Will kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine dann oft nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen.
Hau raus.
Okay, ich habe ja schon gesagt, ich hätte gerne Schutzengel ein bisschen mehr angesprochen. Hast oder machst du vielleicht immer noch an Schutzengel geglaubt?
Ja, also ich weiß nicht, ob das ein richtiger Glaube ist, aber ich war glaube ich schon ganz schön tollpatschig als Kind, und da bin ich dann auch immer so, wenn halt irgendwas passiert ist und mir ist nichts passiert, da hat meine Mutter auch gesagt, da ist ein Schutzengel gehabt oder das war schon, wie gesagt, wenn irgendwie ein Unfall passiert ist und mir ist nichts passiert oder uns ist nichts passiert oder irgendwie ist was Blödes gelaufen, es ist nichts Schlimmes passiert, also ein ganz schön großer Schutzengel, weil obwohl ich vielleicht tollpatschig war, hatte ich immer Glück. Deswegen war das schon ziemlich immer.
Ja, ich kenne das auch so, dass es als Kind vor allem durch eine große Bedeutung hatte, aber auch eher so in die Richtung von Trost. So. Also
okay.
Fast wäre gerade was Krasses passiert oder es ist vielleicht was passiert, aber es hätte noch schlimmer sein können. Mhm. Und dann dieses Vertrauen in, da ist noch irgendwer da vielleicht, der auf einen aufgibt, das aufpasst. Das
Trost und vielleicht auch so Sicherheit, dass nichts passieren kann, so in der Art.
Genau.
Also das ist auch Sicherheit. Ich meine, das ist ja das, was ja Trube dann auch will, dass er jemanden hat, der auf ihn aufpasst und dann, dass er keine Sorgen haben muss. Also erstens Trube und zweitens auch Tobias.
Ja. Nee, dann, also wirklich, ich habe es ja gerade schon in der Rechnung gesagt, aber ich finde es krass, so, dass das vielleicht seinen Ursprung da haben könnte, dass wir heute da jetzt unseren Kindern was von Schutzengeln uns mit Schutzengeln helfen können.
So. Ja. Okay, meine Abschlussfrage, nämlich, wir haben hier die Leber, das Herz, die Galle.
Aha.
Und das sind ja so, keine Ahnung.
Ich habe das Herz komplett überlesen. Ich weiß auch nicht, wurde das für irgendwas verwendet?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Aber es wird trotzdem. Ja, für was ist denn das Herz dann notwendig?
Nee, hab ich mir gedacht.
Nee. Kennst du vielleicht so, gibt es in der Bibel andere so...
Organe?
Nein, weirde Tipps, die aus heutiger Sicht ein bisschen ballerballer erscheinen.
Fällt
dir was ein?
Mir fällt mein Lieblingszitat mit der Schaufel ein.
Ja, mach doch mal. Also.
Und zwar steht es in Deuteronomium 23,14: In deinem Gepäck sollst du eine Schaufel haben und wenn du dich draußen hinhocken willst, dann grab damit ein Loch und nachher deck deine Notdurft wieder zu.
Das war Schwager auf dem Balkon.
Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Und ja, ciao.
Bis zum nächsten Mal.